Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Es ist Dienstag. Ein weiteres Rennwochenende ist vergangen und wir haben uns wieder hier getroffen, um das Geschehene zu diskutieren, zu analysieren. Und ja, vielleicht machen wir auch ein paar Witze drüber, mal gucken, was kommt. Und damit herzlich willkommen, Timo.
Willkommen, Chantal.
Ja, vielen Dank. Wir fangen an, wir reden darüber, was in Baku passiert ist, vergangenes Rennwochenende. Dann haben wir noch zwei weitere Themen. Es geht einmal wieder um unseren FIA-Präsidenten, der wieder eine mehr oder weniger brisante Aussage getroffen hat. Kommen wir später drauf. Und auch Stefano Domenicali hat wieder eine Idee ins Rennen geworfen. Eigentlich das gleiche wie letzte Woche, plus das Rennwochenende jetzt obendrauf. Und ich würde sagen, wir fangen aber mit dem Spannenderen an, nämlich das Rennwochenende in Baku. Timo, willst du denn mal kurz das Ergebnis zusammenfassen?
Lass uns erstmal unsere Zuschauer und Zuhörer auch noch begrüßen an der Stelle. Die haben wir nämlich vergessen. Das will ich an der Stelle mal nachholen. Willkommen zur 10. Ausgabe. Das 10. Mal heute schon. Die ja. Zeit verfliegt. Seit 2 Monaten sind wir jetzt ja schon fröhlich aktiv. Also das sei an dieser Stelle auch noch mal nachgeholt. Ja, Max Verstappen, der 2. Sieg in Folge nach Monza, nun auch Baku. George Russell direkt dahinter, der ja dieses Wochenende ein wenig gekränkelt hat, mit schlimmen Halsschmerzen zu kämpfen hatte. Chantal hat sich anstecken lassen, hustet auch schon die ganze Zeit, passt also auch ganz gut. Und Carlos Sainz, der hat sein erstes Podium nach Abu Dhabi 2024 wieder einfahren können. Das erste für Williams, seit er eben seit diesem Jahr für Williams fährt. Und für Williams ist es das erste Podium seit Belgien 2021. Also liegt schon einige Zeit zurück. Und zumindest mal vom Ergebnis her, Position 3 könnte man eher fast sagen, eine Überraschung, worauf wir eigentlich so nicht tippen würden, wahrscheinlich die wenigsten jetzt getippt hätten, wenn man hätte wetten dürfen oder wetten müssen. Es war ein relativ ereignisarmes Rennen, würde ich jetzt mal sagen, bis auf den Start. Also gemessen daran, was wir am Samstag erlebt haben, war das am Sonntag langweilig. Also da muss man schon sagen. Also Samstag, da ging schon wirklich 2 Stunden, das muss man nochmal festhalten, 2 Stunden. Und damit, also um es genauer zu sagen, 118 Minuten, damit war es um Welten länger als das Rennen Baku 2024. Das ging nur knapp irgendwie über 90 Minuten. Also man merkt dieser Unterschied, dieser krasse. Und das Qualifying war auch länger als der Grand Prix, den wir am Sonntag erlebt haben.
Ja, ganze 6 rote Flaggen. Ich habe das Gefühl, damit haben wir uns die roten Flaggen für die nächsten kommenden Rennen alle irgendwie schon aufgebraucht. Das Qualifying war wirklich spannend und ich hatte irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn es gerade wieder losgeht, ich habe nur drauf gewartet ab irgendeinem Punkt, so okay, wann kracht's wieder, und es hat immer wieder gekracht und hätte mich nicht gewundert, wenn Max Verstappen am Ende auch noch in die Wand gefahren wäre. Also der ist
Max Verstappen,
du weißt, wie ich es meine.
Ja, aber man muss ja aber auch sagen, es war ja schon sehr prominent. Also es sind ja nicht irgendwelche Hinterbänkler und Rookies in die Wand gedonnert.
Richtig.
Es eigentlich waren ja auch, ja, also Charles Leclerc in die Wand gedonnert, Oscar Piastri in die Wand gedonnert. Also den zähle ich jetzt nicht zu den Top-Piloten.
Ist aber erfahren, das meine ich.
Erfahren, aber kein Top-Pilot, das muss man an der Stelle auch noch dazu sagen. Ja, also war richtig was los. Also das hat mich schon gefreut, dass da mal... Ja. Ich war so gemischter Gefühle für das eigentliche Rennen. Einerseits dachte ich mir, okay, wenn es jetzt im Qualifying schon so abgegangen ist, dann wird es im Rennen aber mal richtig fetzen.
Das habe ich auch gedacht, ja.
Auf der anderen Seite hatte ich aber so dieses ungute Gefühl, und das haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass das Qualifying total spannend war und eine Menge Action alles mit sich brachte. Und im Rennen denkst du dann, passiert jetzt eigentlich noch was?
Ja, verstehe ich. Ich habe meine Hoffnungen wieder hochgehalten für das Rennen. Es war ja auch anfangs, zumindest am Samstag, war ja noch die Rede von möglichem Regen. Das ist ja dann am Ende auch nicht so gekommen.
Da gab es mal eine ganz kurze Einblendung im Rennen. Da haben sie mal ganz kurz die Kamera, wenn du es gesehen hast,
ja,
vom Kommandostand, wo stand, Regen kommt in 3 Minuten. Das war beim Haas-Kommandostand im Übrigen. Nichts war es.
Nee, gar nichts. Da hatte ich wirklich Hoffnung. Also ich glaube, Baku und Regen, das wäre ein Festival geworden. Also ich weiß auch nicht, ob wir da überhaupt, also ich will gar nicht drüber fantasieren, ist ja eh nicht passiert, leider Gottes.
Nee, leider nicht. Leider nicht.
Ja, kann man, nee, nächstes Mal wird wahrscheinlich auch nicht so spannend in Singapur. Aber gut, lass uns doch mal über Baku reden. Ja, gut, aber überholen und technisch ist da schon mal nichts.
George aber Russell hat doch damals seinen Sieg da mal in die Wand gedonnert.
Nee, es war nicht sein Sieg, das war das Podium. Der war ja hinter Sainz und Norris her und ist dann praktisch in der Kurve geradeaus. Letzte Runde, erinnere ich mich noch dran, ja.
Ja, aber vielleicht passiert sowas Ähnliches. Aber das ist dann eher mal Zukunftsmusik. So genau, schnell ist genau. Das jetzt nicht. Ja, gehen wir mal auf das, vor allem mal auf Red Bull und Max Verstappen. Es ist jetzt, ich habe es ja schon gerade erwähnt, der zweite Sieg in Folge. Man kann sagen, für Laurent Mathias ist es ja eigentlich ein wunderbarer Einstand. Ne, perfekt, P2, ja. Zandvoort und dann folgen 2 Siege. Ich bin aber auch so ein bisschen, ich weiß es nicht so, also ich würde mir wünschen, er hat jetzt ja den Rückstand auf Piastri verkürzt, 69 verkürzt. Punkte sind jetzt da an der Stelle noch, rein rechnerisch sowieso möglich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Bild sich so ein bisschen verfälscht hat, weil McLaren, die waren am Wochenende überhaupt nicht stark, überhaupt nicht konkurrenzfähig, die hatten mit Pole und Sieg nichts wirklich am Hut. Auf der anderen Seite hast du dann Red Bull und Max Verstappen hat jetzt ein einsames Rennen da gefahren, vor allem sein 6. Grand Slam war es ja dann auch, seiner Karriere.
Ja.
Das muss man auch noch dazu erwähnen. Aber ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn McLaren richtig stark gewesen wäre. Also beide, Red Bull und McLaren auf Augenhöhe, ob das dann auch am Ende zu so einem Sieg geführt hätte von Max Verstappen oder ob es da schon schwierig gewesen wäre. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich würde es mir wünschen, also hey, mal nicht nur ein teaminternes Duell, sondern dass zwei Teams gegeneinander battlen, weil von Ferrari und Mercedes kannst du abhaken.
Ja, das stimmt.
Also das würde ich mich, oder da würde ich mir eigentlich schon, oder das würde mich freuen vielmehr, wenn wir mal auf Verstappen gehen, Zitat, natürlich das letzte Wochenende war schon super, aber das wir hier wieder gewonnen haben, ist einfach nur fantastisch. Ja, vor allem auch Tsunoda lag daran, also P6, man hat mal ein bisschen auf Tsunoda gehört und das Setup auch mal ein bisschen an Tsunoda angepasst und tada, es zeigt okay, Wirkung.
Das funktioniert, wow, was eine Überraschung. Ja, P6, er hat natürlich auch im DRS-Zug festgehangen, er ist ja hinter Lawson hergefahren, sage ich mal, die ganze Schlussphase vom Rennen. Hinter ihm waren ja noch Norris und die beiden Ferraris, die haben dazwischendrin auch mal versucht, noch mitzumischen, aber waren jetzt am Ende, glaube ich, keine große Gefahr von hinten. Aber ja, auch Norris ist nicht dran vorbeigekommen an Tsunoda. Das geht natürlich A, auf die gute Verteidigung von Tsunoda, B, da war auch nicht viel zu machen. Also der McLaren war einfach das schwächere Auto, muss man halt einfach so sagen. Hört man selten diese Saison, aber in diesem Fall ist es so. Red Bull ist gerade auf einem Hoch. Ich bin ja aber immer noch ein bisschen der Meinung, dass das jetzt auch den letzten 2 Strecken vor allem geschuldet war, dass sie dem Red Bull sehr, sehr gut liegen. Ich denke, in Singapur sieht das wieder anders aus. War ja noch nie eine Red Bull-Strecke, wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht sein.
Wer weiß.
Ja.
Wer weiß. Also wenn man überlegt, Max Verstappen, der hat auch bis jetzt auf dieses Jahr noch nie in Baku die Pole geholt. Und es gelang ihm.
Stimmt.
Also Überraschungen sind möglich und würde ich mir wünschen. Also das,
natürlich.
Also man stelle sich wirklich mal vor, Max Verstappen würde das Rennen in Singapur gar gewinnen. Und McLaren, wir kommen ja gleich noch zu den Kandidaten hier. Ja. Und mit Performance sieht es vielleicht nicht so ganz so dufte aus oder einer der beiden zimmert irgendeinen Fehler. Überlegt mal, 65 minus, wenn er nochmal 25 Punkte aufholen würde.
Ja, das ist ja praktisch genau die Situation, jetzt nur umgekehrt. Letztes Jahr war Norris, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch ähnlich in den Punkten hinterher. Und jetzt ist es halt Max. Also wir wissen, es ist nicht unwahrscheinlich. Ich meine, Norris ist ja letztes Jahr auch relativ nah dran gekommen bis Brasilien. Also warum sollte das, wenn nicht Max Verstappen, nicht schaffen? Also ich sag's mal so, es würde mich freuen, wenn er da jetzt nochmal mitmischen kann. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ich würde trotzdem dieses Jahr gerne einen anderen Weltmeister sehen, weil viermal am Stück reicht dann halt auch. Auch wenn es Max natürlich dann verdient hätte, wenn es so kommt, keine Frage. Er ist der beste Fahrer im Feld, das braucht man gar nicht so diskutieren. Aber es wäre einfach mal erfrischend, einen anderen Fahrerweltmeister zu sehen. Ist einfach nur mein Gedanke. Aber wenn das wird, dann hat er das auch verdient, keine Frage.
Also sagen wir mal so, wenn es ihm gelingen würde, dann wäre es der 5. WM-Titel in Folge und dann würde er gleichziehen mit Michael Schumacher.
Das ist richtig. Und das würde mich auch nicht... Ich traue ihm das auch zu.
Ja, definitiv. Wenn Red Bull das in den Griff bekommt, also wenn man wirklich, wenn das jetzt kein trügerisches Bild war und es tatsächlich jetzt Red Bull wieder erstarkt zurückgekommen ist, ey, was können wir uns Schöneres wünschen, als dass wirklich auch dieses Jahr oder dass dieses Jahr erst in Abu Dhabi vielleicht die WM entschieden wird? Es muss nicht ganz so, wie soll ich sagen, ablaufen wie jetzt Abu Dhabi 2021. Stell dir wirklich mal vor, die gleiche Szenerie hast du dann mit Lando Norris oder Oscar Piastri. Die sind danach auch gebrochen.
Natürlich, die wiegen sich ja schon so halb in Sicherheit.
Weiß ich nicht.
Also, was heißt, ich sag ja so halb, weil sie eigentlich wissen, sie hatten jetzt eigentlich die ganze Saison über das dominante Auto. Aber man merkt, ich habe das Gefühl, so langsam geht halt das Vertrauen ein bisschen verloren, ist nur mein Eindruck. Also das Auto scheint ja doch komplizierter zu sein, als man den Eindruck hatte zu Beginn. Und am Anfang hat man die Fehler nur bei Norris gesehen, jetzt sieht man sie halt auch bei Piastri. Und das hat der Norris ja auch selber gestern gesagt. Für mich ist das der Beweis, dass das Auto wirklich teilweise kompliziert zu fahren ist. Das ist das gleiche Problem, was Max hatte am Anfang der Saison, beziehungsweise bis zur ziemlichen Mitte der Saison. Und jetzt dreht sich das halt irgendwie wieder. Also ich weiß, ich finde das eine ganz interessante Dynamik einfach und ich finde das super schwer einzuschätzen, wie geht es jetzt weiter. Also
interessant fand ich schon, weil Oscar Piastri ist ja eigentlich dafür bekannt, nie Fehler zu machen. Und jetzt hat er gleich zwei Fehler gemacht.
Heftige Fehler, nicht mal.
Ja, zweimal in die Wand gedonnert.
Eigentlich sogar kannst du sagen drei mit dem Fehlstart noch obendrauf.
Ja, gut, und dann Fernando Alonso, der direkt hinter ihm stand und den gleichen Fehler
gemacht hat. Das war auch ein dummer Fehler, ja. Warum guckt er auch auf den Piastri und nicht auf die Ampel, gell?
Er hat es ja noch zugegeben, dass er auf Piastri reagiert hat. Ne? Das hat sich dann auch entschuldigt. Und wobei der einzige, wie soll ich sagen, Alonso, der bekam die 5 Sekunden, Piastri, der hat keine Auswirkungen
für Singapur.
Ja, aber das Rennen war für ihn zu Ende, weil es ja unklar war, ob das Auswirkungen auf Singapur haben könnte, hat es nicht. Im Endeffekt, die Szene war aber auch lustig, ne? Das ist Oscar Piastri, wie er dann schön da gesessen ist, im Handy, ne? Und hat dann ein schönes Rennen verfolgt, weil er dann nicht vom Fleck kam. Das hat mich so ein bisschen an Fernando Alonso auch erinnert, ne? Der
damals mit dem Campingstuhl an der Strecke,
ja, genau, richtig, ne? Der auch so für so lustige Memes gesorgt hat. Und ich finde, Piastri hat auch durchaus Meme-Potenzial. Zumindest mal das, was man am Sonntag gesehen hat. Ich bin mir aber nicht sicher, also ich frage mich, wie konnte es bei Piastri wirklich dazu führen mit diesen Fehlern? Also im Qualifying, okay, gut, wie gesagt, ist es auch anderen passiert.
Wollte ich gerade sagen, aber
im Rennen ist es nur ihm passiert. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich der Kopf anfängt, langsam mal zu rattern. So nach dem Motto, weil das Wochenende eh schon nicht so dufte lief. Norris konnte ja keinen Profit rausschlagen aus diesem schlechten Qualifying.
Ja.
Das heißt, eigentlich hätte ja Piastri jetzt keinen so einen zwingenden Druck gehabt. Vielleicht nur dieses Ungewohnte, nicht von Pole zu starten, sondern ein bisschen weiter hinten, dass er mit der Situation einfach, weiß ich nicht, so seine Schwierigkeiten hatte. Was meine Vermutung ist, zumindest mal bei der Erklärung im Rennen, er hat gemerkt, ne, er ist ja stehen geblieben, er ist ja auf P18 zurückgefallen. Er ist bis ans Ende des Feldes. Dass da einfach Wut, Druck kam, weil da war ja Lando ja noch weiter vorne, logischerweise, in den Punkten. Ja. Und er wollte vielleicht so schnell wie möglich wieder durchs Feld sich pflücken und hat da einfach einen Kopf nicht angeschaltet.
Ja, aber das ist ja, das haben ja die Kommentatoren gestern im Rennen auch gesagt. Das war ja auch denen ihre Vermutung, ne? Dass durch den verpatzten Start war dann wahrscheinlich eh schon Chaos im Kopf. Und ich sag mal, in dem Moment wusste er ja nicht, okay, hat mein Teamkollege sich jetzt zufälligerweise beim Start noch 3 Positionen nach vorne gesichert, ne? Hat man ja wahrscheinlich auch noch irgendwie im Kopf. Das sind ja wahrscheinlich so viele Gedanken, die man in dem Moment um sich hat. Und ich glaube, dir bleibt das Herz erstmal stehen, wenn du irgendwie auf der Zielgeraden losfahren willst und auf einmal bleibst du stehen, weil dir die Karre mehr oder weniger abgewürgt hast. Ja, und dann willst du natürlich so schnell wie möglich wieder voran. Du willst nicht auf P18 losfahren, keine Frage. Und ja, ich glaube, hat er sich dann verkopft. Ne? Das hat er ja auch selber gesagt, da kann ich ihn ja auch mal gleich zitieren. Er hat einfach zu viel gewollt in dem Moment. Ich zitiere ihn jetzt mal, was er selber dazu gesagt hat. Sicherlich nicht mein bester Moment. Ich habe den Start einfach zu sehr erwartet. Und ja, eigentlich ein dummer, einfacher Fehler. Der Crash, ich habe die Dirty Air einfach nicht hervorgesehen, wie ich es hätte tun sollen. Und ich bin eindeutig viel zu heiß in die Kurve gegangen. Und das war's. Das ist ja praktisch, heißt ja selber erklärt. Das ist ja genau das, was wir beide jetzt auch als Vermutung an den Tag gelegt haben. Ich glaube, der Start hat ihn einfach ziemlich war aus der Bahn geworfen. Ich glaube, das macht was mit deiner Konzentration und dann willst du in dem Moment auf einmal zu viel und dann passiert halt auch ein Fehler. Und wenn du dann natürlich noch die WM im Hinterkopf hast, dann passiert dir der Fehler erst recht.
Und genau das glaube ich ihm nicht, weil er ja darauf angesprochen wurde, ob er sich Sorgen macht um den
WM. Das hat er ja, abgestritten.
Ja, hat es abgestritten, aber jetzt überleg mal, wenn du jetzt mal an den Moment zurückdenkst mit der Teamorder, dass er die Position zurückgeben musste. Wenn nicht zurückgetauscht worden wäre, dann wäre Oscar Piastri mit 37 Punkten vorne gewesen. Ja. Jetzt, ne, man hat zurückgetauscht, weil er es dann doch gemacht hat. Jetzt gestern, am Sonntag im Rennen, liegt er jetzt nach dem Rennen in Baku nur noch bei 25 Punkten. Das heißt, 12 genau. Punkte sind futsch. Jo. Und ich sag mal, 25 hat ja schon was Magisches auch. Weil du weißt, 25 Punkte gibt es für einen Sieg. Das heißt, ja, wenn es dumm läuft, ja genau, wenn es einmal, lass Piastri, er muss nicht zwingend ausfallen. Es reicht ja schon, wenn er einfach nicht in die Punkte kommt. So, ja. Und zack, bumm, auf einmal sind sie dann beide wieder auf gleicher Augenhöhe.
Und dann fängst du gefühlt wieder auf Null an, ja.
Was ich natürlich toll finden würde, ne?
Also, ja, ich finde das auch 1A, das wäre ja super spannend, keine Frage. Aber das willst du als WM-Führender, du willst das nicht?
Nee, nicht. Und man muss eben auch sagen, für Piastri, er ist zum ersten Mal in dieser Situation. Er kennt das ja nicht. Ist ja kein Max Verstappen oder Lewis Hamilton oder früher Michael Schumacher. Und ich glaube, dieses Abgebrühtsein, es bröckelt langsam.
Ja, klar. Ich finde es toll. Und das kann man ja auch verstehen. Und ich finde das erfrischend, weil das zeigt an ihm eine gewisse Menschlichkeit. Er ist ja sonst eigentlich wirklich ein sehr, ich würde nicht sagen zu 100% emotionslos. Er lässt ja schon manchmal
eiskalt, der Iceman.
Nee. Also den Titel will ich ihm nicht verleihen, der gehört Raikön ganz alleine. Aber er ist auch schon so ein bisschen der kühlere Typ, keine Frage. Das zeigt halt so ein bisschen, okay, er ist nicht unnahbar. Und er kann vielleicht versuchen zu sagen, okay, nee, das interessiert mich nicht. Aber wie du selber schon gesagt hast, das zu glauben ist am Ende vom Tag dann doch schon schwer. Weil ist jetzt nicht so, dass er so einen super komfortablen Vorsprung hätte. Den hat er nämlich nicht. Wenn es jetzt 100 Punkte zwischen denen, ja okay, aber sonst?
So, jetzt kommen wir erstmal zu Ferrari und unseren Lieblingskandidaten Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Ja. Ich weiß irgendwie nicht mehr, was ich nicht. Bei Lewis Hamilton, also das Wochenende war auch wieder nichts. Wir haben es gerade eben gehabt. Charles Leclerc im Q3 in die Wand gedonnert. Schlechte Ausgangsposition für ihn schon. Für Lewis Hamilton lief es auch nicht so. Wobei ich echt das Gefühl hatte, so im zweiten freien Training, Hamilton sprach ja selber davon, dass er ein gutes Gefühl irgendwie hatte. Ja. War ja Training das Schnellste. Das muss ja aber am Ende des Tages ohnehin nie was heißen. Aber zumindest mal, davon sprach er, von diesem guten Gefühl, konnte irgendwie nicht mittransportieren ins Qualifying. Da gab es ein Missverständnis, weil er wollte Medium-Reifen. Team gab ihm keine Medium-Reifen mit der Begründung, die Zeit ist zu knapp. Deswegen Edgy Badge musste auf Soft-Reifen fahren. Das war das vorzeitige Aus im Quali und P12 am Ende war auch wieder mal frustrierend. Wenn du dieses Bild gesehen hast, wo er dann zurück war, hat er erstmal mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, das jede Woche das Gleiche eigentlich, worüber wir da reden, gell? Er weiß nicht weiter, keiner weiß irgendwie weiter. Jetzt am Wochenende ging es ja, also zumindest nach dem Qualifying, hat er dann wieder das Team kritisiert. Das ist ja das Einzige, was sich in der Situation unterscheidet. Mal kritisiert er sich selbst, mal das Team, mal, ne?
Und da unterscheidet aber Lewis Hamilton sich von Michael Schumacher. Der hat es nie gemacht. Der hat Ferrari nie öffentlich kritisiert.
Ja, gut.
Und daran merkst du einfach, und da knüpfe ich mal an, was ich vor x Ausgaben schon gesagt habe, Lewis Hamilton ist keiner, der ein Team aufbaut. Das siehst du auch hier. Und er ist, und er macht, also entweder hast du diesen totalen, wie soll ich sagen, Ausbruch, dass er seinem Team eigentlich schon rät, komm, ne, anderen Fahrer einsetzen. Dann ist es wieder das Team. Und dann hat er wieder Erwartungshaltungen, die er gegenüber dem Team in der Öffentlichkeit äußert. Und dann versucht er sich auch noch, und dann hat er noch nicht mal den Mumm, muss ich ehrlicherweise sagen, im Arsch, auf gut Deutsch, als es dann um diesen Stichwort Teamorder, das ist so das Motto des Jahres, scheint es zu werden, unter 51. Also ich bitte dich, also die Szenerie kurz zu beschreiben eben, es gab zuvor einen Funkspruch, also Charles Leclerc musste Lewis Hamilton schon einige Runden zuvor durchlassen, mit dem Ziel, dass Lewis Hamilton mit den besseren Reifen versucht anzugreifen und diesen DRS-Zug zu brechen. Das hat nicht funktioniert, das gelang ihm nicht. Ja. Und demzufolge war die Order, okay, gibt die Position zurück. Und kurz, also in der letzten Runde gab es diesen Funkspruch dann auch. Nur hat er nicht reagiert. Und da gab es dann nochmal einen Funkspruch, lass ihn vorbei. Und Lewis Hamilton bremst eigentlich an dem Punkt, wo es schon zu spät war. Es waren knapp eine halbe Sekunde zu spät und damit war er schon über der Ziellinie. Und sich hinterher rauszureden und zu sagen, ja, ich hab den Punkt verpasst, ach komm, also der hat einfach keinen Bock gehabt, diese Position zurückzugeben. Die Reaktion von Charles war ja auch im Endeffekt eigentlich glasklar. Er dann auch gesagt hat so, ja, ist okay, dann soll er den 8. Platz haben.
Ja, also ich meine, wir sind jetzt um kein Podium gefahren. Und ich glaube, der Schal, der hat auch einfach so langsam die Schnauze voll davon, weil ich erinnere mich da an eine Situation letztes Jahr mit Carlos Sainz. Da sind die beiden sich auch nicht einig geworden. Und da hat der Leclerc sich noch so tierisch darüber aufgeregt, wo er noch gesagt hat, ja, versucht's doch mal in Spanisch bei dem. Da war auch irgendwas mit Teamorder, ich weiß nicht mehr die genaue Situation. Und ich glaube, der hat einfach innerlich damit abgesegnet. Der hat es schon mal gesagt, nett zu sein. Ich will das Wort jetzt nicht sagen, versaut es mir jedes Mal, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, so langsam, er hat einfach innerlich abgesegnet. Also ich weiß nicht, wie viel dieser Mann ertragen soll. Der hat ja generell ein sehr tragisches Wochenende hinter sich, wenn du so mitbekommen hast, was drumherum passiert ist. Ja, also ich glaube, bei Leclerc ist da einfach mittlerweile so eine Gleichgültigkeit angekommen. Ich weiß es nicht. Und ich finde es auch schwierig, das Verhältnis zwischen den beiden generell, zwischen Hamilton und Leclerc einzuordnen. Keine Ahnung. Ich finde, die beiden sind sehr diplomatisch miteinander, ist mein Gefühl.
Ja, man könnte auch sagen, einfach der Schein, das ist der äußere Schein einfach, den man da zugesichtet bekommt.
Ja.
Und auch in den Aussagen von Vasseur wird es immer besser dargestellt, wie das ist. Ich glaube, bei Charles Leclerc kommt aber auch noch hinzu, der fährt jetzt schon seit 2019, ne? Genau. Seit 2019, also schon im 6. Jahr für Ferrari.
Der weiß, wie es läuft.
Und es läuft halt einfach nichts so. Ne? Also seit 6 Jahren, jedes Jahr hoffst du, dass die Karre endlich mal was hergibt. Und bis auf einen Sieg oder auch mal eine Pole passiert irgendwie gar nichts. Ne? Und das jedes Jahr gehst du mit einer neuen Hoffnung und dann kriegst du auch noch einen neuen Teamkollegen vor die Nase gesetzt, was dann auch nochmal eine Hürde ist. Ne? Da kommt ein 7-facher Weltmeister da, der dir vor die Nase gesetzt wird. Wo für dich natürlich klar ist, okay, ich muss vielleicht hier um meinen Nummer-1-Status kämpfen. Der macht mir diese Rolle vielleicht streitig oder versucht sie zumindest mal mir streitig zu machen. Und dann kommt halt zu all dem, dass es vielleicht zwischen den beiden nicht so richtig harmoniert, eben halt auch dieser Frust wieder dazu. Ne? Es läuft nicht. Und halt auch noch dieser Aspekt, gerade jetzt Baku wieder, sein eigener Fehler, das wurmt dich dann eh nochmal. Ja. Und dann im Rennen so weit hinten, weit, weit weg vom Podium. Ne? Und dann kommt auch noch Hamilton daher und will dir noch nicht mal in die achte Position zurückgeben. Ne? Dass du am Ende sogar symbolisch hinter deinem Teamkollegen gelandet bist, ne? Und auch nur noch auf P9. Ne? Also da kam im Endeffekt einfach wieder alles zusammen. Und da kann man seinen Funkspruch schon verstehen. Aber im Endeffekt muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, ob Leclerc da, der ja vor Jahren schon als zukünftiger Weltmeister mal auserkoren wurde. Für meine Begriffe hat er diese Qualitäten nicht. Das meine man, Lewis hat es auch nicht, der wird auch kein achtes Mal Weltmeister werden. Also das wird im nächsten Jahr auch nichts werden, da müssen wir auch mal realistisch sein. Und Ferrari hat es damals schon nicht geschafft, quasi vor dem ja, jetzt zu Ende gehenden Motorenreglement, kam man auch nicht aus dem Quark. Und wenn man überlegt, ne, der letzte Fahrertitel vor 18 Jahren, ne, also da, wir ja. reden über bald zwei Jahrzehnte. Ne, also das ist richtig. Und wo will Leclerc dann auch sonst unterkommen? Ne? Also da gibt es ja bei den Top-Teams ja auch keine Option.
Gibt ja nichts, ja.
Außer vielleicht irgendwann mal bei Red Bull, wenn Max vielleicht
das
nächstes Jahr.
Das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Das ist einfach.
Ja, Lewis Hamilton bei Ferrari konnte sich auch keine Sau vorstellen.
Nee, aber bei Leclerc, da sehe ich halt einfach das Problem. Was heißt das Problem? Ich glaube, bei ihm ist das einfach, der hält so arg an diesem Traum fest, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Das hat er, ne, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit seiner Geschichte mit seinem Vater zusammen. Die beiden haben da ja damals immer zusammen drüber fantasiert. Und ich glaube, er will das halt einfach geschehen machen. Komme, was wolle. Und ich habe das Gefühl, der fährt auch die nächsten 10 Jahre noch da, wenn es sein muss. Ich habe das Gefühl, der ist so verbissen, das zu erreichen. Und ich glaube auch, so ja, er will Weltmeister werden, aber ich weiß nicht, ob er mit einem anderen Team Weltmeister werden will. Bei ihm habe ich das Gefühl, der ist halt, er ist der Inbegriff von Loyalität, kann man nicht anders sagen. Kein Fahrer hätte sich den Scheiß über diese lange Zeit angetan. Aber er hält daran fest. Und das, wenn er das mental mitmacht, okay. Aber
ich sehe ja, bei Ferrari aber auch keinen, ich sehe bei Ferrari aber auch keinen Ausweg, muss ich ehrlicherweise sagen, auch nicht im nächsten Jahr. Und
ich weiß auch nicht, was er machen soll stattdessen.
Und vor allem bei den ganzen Pannen, ne? Also entweder versagt der Fahrer oder das Team versagt, ne? Also dass es technisch einfach nicht läuft, dass die Performance nicht da ist, dass Strategien einfach verhauen werden, dass Boxenstops verhauen werden, auch wenn sie dieses Jahr besser geworden sind. Aber trotzdem, dann gibt es wieder Kommunikationsschwierigkeiten und Leclerc hatte ja mit seinem vorherigen Renningenieur ja auch so seine Probleme.
Ja,
Also, ne, also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also da, wenn man das alles mal wirklich zusammenzählt, in dem Laden stimmt gar nichts. Also
nee.
Ich weiß nicht, also mir tun die Ferrari-Fans auch immer so ein bisschen leid, ne? Die hoffen jedes Mal und
dieses Jahr wird unser Jahr.
Ja, und nächstes Jahr ist das, ne, neues Reglement und dann Ferrari wieder ganz vorne mit dabei. Das wird nichts werden.
Es ist schade.
Aber lass uns mal zu Lewis. Also siehst du das auch so, dass er das ist ja meine Vermutung, er das absichtlich gemacht hat und die Position nicht zurückgeben wollte, weil er auf den ersten Funkspruch auch nicht reagiert hat. Er hat nicht gesagt, alles klar, mache ich.
Bin ich ehrlich, kann ich mich nicht festlegen, weil aus irgendeinem Grund, ich habe das Rennen zwar gestern voll aufmerksam geschaut, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Ich habe nur irgendwann gesehen, okay, der Hamilton ist vorm Leclerc, was ist da passiert? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in dem Moment die Ohren auf Stumm hatte oder so.
Hast du schon wieder gespült oder bügelt?
Nee, ich hab ja gerade gesagt, ich habe das Rennen in voller Länge ohne Unterbrechung geschaut, ganz brav vorm Fernsehen, aber es ist irgendwie an mir vorbeigegangen und deswegen will ich mich da gar nicht so festlegen, wie ich das finde, weil ich kann nicht so eine richtige Meinung dazu bilden, wenn ich es nicht live im TV direkt gesehen habe. Aber wir wissen, wie Hamilton sein kann. Und deswegen würde ich es nicht als zu fern betrachten, dass er absichtlich nicht zurückgetauscht hat.
Komm, allein schon im Zitat von ihm, ich habe die Nachricht aber erst sehr spät verstanden und mich auf das Auto vor mir konzentrieren. Das ist doch Bullshit, was der da erzählt. Das ist doch hoch 10 Bullshit.
Ja, ich tue mich
damit jeden anderen
auch schwer,
dämlichen Funkspruch hört er, weißt du. Aber dann, da wenn es darum geht, die Position zurückgeben, er wollte es einfach nicht. Ganz einfach, er wollte es mag einfach
sein,
nicht.
Mag sein, ja, mag sein. Wie gesagt, hätte ich die Situation von Anfang bis Ende gesehen, dann würde ich mir da jetzt ein festes Urteil drauf bilden, aber da ich das nicht gemacht habe, tue ich mir da ein bisschen schwer. Aber ja, ich sag mal, ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber der Aussage. Ich glaube, so kann man es ganz gut formulieren.
Also im Funkloch sind sie nicht gefahren und den zweiten Funkspruch hat er ja dann gehört. Er hat beide gehört, aber er hat einfach nur bewusst, weil sich rauszureden, also ganz ehrlich, sich rauszureden und zu sagen, so quasi, ich hab die Ziellinie verpasst, was ist das für ein Quatsch eigentlich? Wie oft fährt der, ja, wie oft ist der Mann schon in Baku gefahren? Ich hab die Ziellinie verpasst, was ist das? Das ist doch Quatsch, ist das? Ja. Also, sorry.
Das ist richtig. Aber über eine andere Sache bezüglich Hamilton, über die ich viel lieber reden möchte, ist, dass sein Ersatz aufs Podium gefahren ist, bevor Lewis Hamilton in einem Ferrari aufs Podium gefahren ist. Und zwar Carlos Sainz in einem Williams. Leute, ich habe die letzten Wochen immer wieder erwähnt, wie schade ich es doch finde, dass Carlos Sainz einfach kein Glück hat. Und dieses Wochenende hatte er hatte mehr Glück als Verstand am Ende vom Tag und er ist auf Platz 3 gefahren. Können wir das mal alle wertschätzen? Du bitte auch, Timo.
Soll ich aufstehen?
Nee, ist schon okay.
Ja, wenn man sich den bisherigen Verlauf anschaut, oder man muss, glaube ich, noch ins Jahr 2024 gehen. Er hat ja vor einer Weile, hat er ja mal in einem Interview sehr offen darüber ja auch gesprochen, wie das für ihn war. Und dass ja lange Zeit es ja eigentlich hieß, dass sein Vertrag verlängert wird. Ja. Und dann auf einmal hört er nichts mehr, es passiert nichts mehr und dann irgendwann kommt der Anruf und dann bam, du bist raus, Lewis wird der Nachfolger bei Ferrari. So, ja. Ne? Und dann dieses wirklich bis zum, er war ja wirklich einer der Letzten oder wenigstens sogar der Letzte, der sich dann für ein Team noch entschieden hat. Ne? Gewartet, hat gehofft, irgendwie auch mit Mercedes soll es Gespräche gegeben haben. Und am Ende hast du halt einfach so die Qual, okay, Top-Team wird's keins. Red Bull wollte nicht. Ja, weil er meinte ja, oder es zumindest mal berichten gab es ja, dass das Verhältnis zwischen Max und Carlos nicht so das Beste wäre und Max ihn verhindert hätte bei Red Bull. Ja. Gut, dann hast du eben halt noch, ne, Alpine stand irgendwie zur Diskussion, Williams am Ende stand zur Diskussion, Audi, beziehungsweise Sauber
war schon eigentlich auch zur schon raus zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber das war so über die Zeit hinweg, wo spekuliert wurde, sind die Teams eigentlich regelmäßig genannt. So, und am Ende entscheidet er sich für Williams. Ne? Und du denkst dir so, okay, ne? Also Williams, also klar, es war mal ein großes Traditionsteam, es war mal ein Weltmeisterteam, da sind die Großen der Großen in der Formel 1 gefahren und haben da ihren WM-Titel eingefahren. Aber das Blatt hat sich ja schon seit langer Zeit gewandelt. Ne? Und da denkst du schon, und auch für sich, ne, du bist bei einem Top-Team gewesen, bei Ferrari. Und dann, und das muss man einfach sagen, zumindest mal von der Symbolik her, Williams ganz unten. Ja. Nach den Platzierungen von Baku ist es eher andersrum gewesen. So, ne? Also die Pace war richtig stark, Ferrari war im Niemandsland, ne? Und auch die Sensation war ja schon im Qualifying, ne, mit
ja, Pete. Gut, da
er hat ja mal kurzzeitig, das mal nicht vergessen, ne, er hat ja die realistische Chance gehabt, noch Pole zu holen, ne, weil durch die ganzen Crash, die Zeit lief immer runter, ne, und er sitzt zu dem, hat sich wahrscheinlich auch gedacht, komm, jetzt lass nochmal eine in die Wand burgen.
Das hab ich auch gedacht.
Dass sich dann halt keiner mehr verbessern kann. Na, und am Ende, okay, aber es hat sich ja nur einer verbessert, Max Verstappen, der dann die Pole geholt hat, P2. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich am Ende auch noch aufs Podium kommt, weil gemessen daran, wer so hinter ihm war, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht allzu groß gewesen, dass ihm dieses wirklich gelingt, auch wenn die Long-Run-Daten vom Freitag gut waren, aber Konkurrenz war halt da und ist am Ende dann heimgefahren oder heimfahren, oder dass es dann im Endeffekt über die Ziellinie gebracht hat. Großartig, nur das Problem ist, der Williams, das hat ja auch James Walz gesagt, die Strecke in Baku liegt dem Williams gut.
Liegt dem Auto gut, ja.
Also Freude und Leid, sag ich mal. Ich freue mich sehr für Carlos Sainz. Das ist so ein bisschen was, es tut seiner Seele, seiner geschundeten Seele einfach gut. Zu Recht.
Natürlich.
Aber ich glaube, so realist wird er auch sein.
Dass das jetzt nicht jedes Wochenende passiert, ist klar.
Es ist eher so ein kleines One-Hit-Wonder. Was ich mir aber eher gedacht habe, ist, Album, da war ja, wenn du es gesehen hast, bei der Siegerehrung stand ja auch mit unten, hat ja auch...
Der stand mit unten, ja.
Was ich eine tolle Geste fand. Aber ich glaube, in ihm selber hat es doch gebrodelt ohne Ende.
Ey, das wird mich aber auch nerven, weißt du, der fährt seit 2022, müsste sein. Fährt der für Williams, das ist jetzt schon ein paar Jahre. Der fährt, er hatte auch ein paar Downer, keine Frage, aber seit 24 fährt er eigentlich sehr gute Saisons und ist eigentlich fast immer in den Punkten. Und dann hast du schon dieses Pech im Qualifying, dass du dein Auto in die Wand fährst. Ne? Startest eh schon von hinten im Feld und dann musst du noch dabei zugucken, wie dein Teamkollege in der ersten Saison, nachdem er eigentlich die ganze Saison schlechter war als du, auf einmal auf dem Podium steht. Währenddessen du für das gleiche Team noch nie ein Podium holen konntest. Das wird mir auch stinken. Das würde mir auch richtig auf den Keks gehen. Weil du denkst dir so, okay, ich habe jetzt hier konstant die Punkte geholt, das Team dahin gestellt, wo es gestellt ist. Weil es ist Fakt, Albon hat, glaube ich, 70 Punkte und Sainz hatte vor Baku 17 Punkte. 16. Das ist ein gravierender... Bitte? Oder 16, 16. Sorry. 16 Punkte, okay. Das ist ein gravierender Unterschied. Aber jetzt sind auf einmal natürlich alle Augen auf deinem Teamkollegen, weil er hat das Auto aufs Podium gestellt. Und du denkst dir nur so, ja, cool. Also freut mich, aber könnte auch ich gewesen sein. Aber war es halt nicht. Und du denkst ja natürlich auch...
Ich würde nicht sagen, dass er sich denkt, es könnte auch ich gewesen sein, sondern er wird sich wahrscheinlich eher gedacht haben, ich hab's verdient.
Ja, natürlich. Also was heißt, ja, natürlich denkst du dir das. Aber am Ende vom Tag, du weißt ja dann auch, okay, ich habe im Qualifying gekrächt, aber ich sehe ja, was mein Kollege im Qualifying geschafft hat. Dann denkst du natürlich auch, okay, das hätte ich auch schaffen können. Weil Albon ist ein guter Qualifier, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Und wenn du dann schon siehst, okay, das Auto funktioniert so gut auf der Strecke und du verbaust es dir eigentlich selber, da musst du noch dabei zu gucken, wie dein Teamkollege praktisch das Gold abräumt, beziehungsweise in dem Fall das Bronze. Ja, ist ein blödes Gefühl, hätte ich auch nicht so Bock drauf, bin ich ehrlich. Er wird mir ziemlich auf den Sack gehen.
Ja, Baku scheint kein gutes Pflaster für ihn zu sein. Letztes Jahr
läuft auch nicht so gut.
Colapinto, da war Colapinto ja in den Punkten vor ihm.
Der nicht, ja.
War auch nicht so das Beste. Aber klar, wenn du jetzt noch ein Podium serviert bekommst, gegen dich serviert bekommst, ist es halt schon echt extrem bitter. Aber ich glaube, was vielleicht Sainz sich durch das Podium erhofft, nicht, dass das wieder sich wiederholt, auch wenn er dann in den Interviews davon sprach, so nach dem Motto, ich habe immer dran geglaubt und irgendwie sowas, so das Positive hervorgehoben.
Ja.
Ich glaube, was er sich eher erhofft, dass er jetzt nochmal gesehen wird.
Das wird auch auffallen, keine Frage, ob ihm das letztendlich.
Weißt du, dass einer von den Top-Teams sagt, hey, schau mal her, der Sainz, ne, bei Ferrari war er schon gut, jetzt hat er eben eigentlich Unterlegenen, zumindest mal von der reinen Wertigkeit, ne, hat er aufs Podium und konnte dann die beiden McLarens hinter sich lassen, Mercedes und Co., also zumindest mal einen der beiden, mit Antonelli. Ich glaube, das ist seine Hoffnung, dass da wirklich endlich mal, wahrscheinlich hockt er die ganze Zeit am Handy und denkt, ja, ruf doch endlich mal an, Mensch, mir egal, wer anruft, aber ruf an, ich will endlich...
Toto, bitte!
Ja, Toto oder wer auch immer dann da.
Ja,
ne? Ja gut, es kann eigentlich ja nur Toto sein, ne? Weil Marco hat das schon erklärt, es wird Red Bull intern entschieden werden. Alpine
Richtig.
Hat ja auch schon erklärt, zwischen Colapinto und Paul Aaron wird entschieden. Also viele Optionen gibt es da wirklich nicht. Nein, aber ich glaube, das ist so seine Hoffnung, dass er da jetzt nochmal gesehen wird und nicht so aus der Perspektive, schau mal, der gefallene Ferrari-Pilot oder sowas, sondern dass er gesehen wird, hey, der Williams-Pilot, der es seit fast 4 Jahren wieder aufs Podium geschafft hat.
Ja, also eine gute Werbung für sich selber ist das auf jeden Fall. Ob das jetzt letztendlich ihm wirklich was bringt, mag ich zu bezweifeln. Jetzt mal, wenn man so guckt, wie der Fahrermarkt gerade aussieht und wie die Teams aufgestellt sind, glaube ich jetzt nicht, dass ihm das die große Beförderung bringt am Ende vom Tag. Aber wenn du gerade schon so schön sagst, der gefallene Ferrari-Fahrer, er ist immer noch der letzte Fahrer, der für Ferrari gesiegt hat.
Ja, aber gefallen ist er trotzdem, weil er fährt dort nicht mehr.
Ja, klar, fährt er nicht mehr. Aber ich sag mal, er hat die Saison bei Ferrari auf dem Podium beendet, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen. Und das ist, glaube ich, ein schöner Ausgang in meinen Augen. Also,
P2 war es, glaube ich, letztes Jahr in Abu Dhabi. für den Sieg hat es ja nicht mehr gereicht. P2
war Norris war P1, er war P2, genau.
Aber ich verstehe es bis heute nicht, ne, dass dann einfach irgendeiner bei Ferrari, John Elkann vermutlich und wahrscheinlich noch so ein paar Leute da aus dem Background, die sich gedacht haben, hey, geile Idee, lass uns doch mal den Hamilton holen. Der hat keinen Bock mehr. Komm, lass mal treffen, lass mal reinhören, ob er sich das vorstellen kann. Ne? Und hui, Hamilton, der hätte sogar Bock. Mensch, nochmal eine neue Ära. Und das wäre so, mit dem 8. WM-Titel für Ferrari dann abzutreten. Ne? Und dann guckst du dir dieses Dilemma mal da an, dieses Desaster, was du da erlebst. Ne? Und mich hätte ja mal interessiert, was ein Frédéric Vasseur, ich weiß nicht, ob der sich dazu geäußert hat. Ich habe dazu keine Interviews irgendwie gehört. Ich weiß nur, dass Charles Leclerc ihm gratuliert hat. Da gab es Bilder davon. Das konnte man sehen. Das, was eine schöne Geste war. Aber mich hätte interessiert, was denkt denn jetzt eigentlich so ein Fred Vasseur oder auch so ein John Elkann? Haben sie sich gedacht oder haben sie sich irgendwann mal in dieser Saison gefragt, war das vielleicht doch keine so gute Idee?
Spätestens nach dem Rennen.
Ja, so einen 40-jährigen Lewis Hamilton da, der mit mentalen und mit sämtlichen Problemen zu kämpfen hat und dann auch noch gegen die heilige Maranello Team Order verstoßen hat. Also, ich sag mal, in Maranello, ich weiß nicht, wie viele Leute da noch hinter ihm stehen, ob es da überhaupt jemanden gibt, der da hinter ihm steht. Also, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Ferrari wäre, ich würde irgendwie so einen Weg finden, Hamilton vor die Tür zu setzen und Carlos Sainz zurückzuholen. Wird so schnell nicht passieren, zumindest mal nächstes Jahr wird es nicht passieren.
Keine Frage.
Aber was muss das dann sein? Stell dir mal vor, einen Satz noch, bevor wir mal über Alpine sprechen. Das mit Hamilton läuft bei Ferrari nächstes Jahr auch nicht. Beide entscheiden sich, okay, jeder geht wieder so getrennte Wege. Hamilton beendet dann wahrscheinlich seine Formel-1-Karriere, weil er merkt, da geht nichts mehr. Und dann holt man Carlos Sainz zurück. Was müsste dann eigentlich in den Köpfen oder im Kopf von Carlos Sainz vorgehen? So nach dem Motto, Edgy Badge, ne?
Das denke ich nämlich auch. Ja, der denkt
so
sich dann
siebenfacher Weltmeister geholt, der hat es nicht gebracht, ne? Und jetzt, pst.
Ja, also ich bin ehrlich, ich will jetzt Lewis Hamilton nicht aus der Formel 1 herausbeschwören. Gib dem wegen mir noch 1-2 Jahre, gar kein Ding. Störe mich nicht an dem. Und ja, gucken wir uns mal an, wie das Experiment weiterläuft. Ich nenne es gern Experiment Ferrari. Aber wenn wir danach einen Carlos Sainz wieder im Ferrari sehen würden, dann würde mich das sehr freuen, weil ich der Meinung bin, dass er da unfassbar gut reingepasst hat. Also ich fand die Chemie zwischen ihm und dem Team und auch zwischen ihm und Leclerc und er kommen sehr, sehr gut zurecht miteinander.
Guck dir mal in der Vergangenheit manche Duelle auf der Strecke an. Da waren sie
sich. Auf der Strecke, außerhalb von der Strecke kommen wir 1A klar. Die sind gestern Abend, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit einem Mietwagen aus Italien nach Nice zusammengefahren.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nee, denn ihr Flug wurde gecancelt. Die fliegen ja öfter mal zusammen zurück nach Monaco. Denn ihr Flug wurde gecancelt. Die wurden dann nach Italien geschickt. Dann haben sie sich da so einen Transporter gemietet und sind dann zusammen von Italien zurück bis nach Monaco gegurkt. Die beiden, die kommen sehr gut miteinander klar so an sich. Ja, auf der Strecke kracht's mal, krachen nicht, aber es wird mal eng zwischen denen. Aber ich glaube, die beiden noch mal zusammen, das macht Spaß doch. Also ich würde mich freuen. Also
nach deiner Meinung fährt ja Leclerc noch die nächsten 10 Jahre da, also könnt ihr ihn noch mal in Empfang nehmen als neuen alten Teamkollegen.
Und ich glaube, die beiden würden sich freuen. Bin mir überzeugt.
Ja gut, wenn die Karre auch nicht mehr hergibt, ne? Also gut, aber immerhin mal ein bisschen Siege und Podien. So, aber jetzt mal zum nächsten und wo man glaube ich sagen kann, der fährt sicher keine 10 Jahre mehr in der Formel 1, nicht mal für das Team, sondern nicht mal in der Formel 1. Unser Franco, oder eigentlich müsste man sagen, Logan Sargeant Junior müsste man vielleicht hervorheben, weil der hat auch das Potenzial für Crashs. Willst du mal die spektakuläre Aktion aus dem Qualifying, wo in aller Herrgotts Namen hat der eigentlich seine Gedanken gehabt? Jedenfalls nicht da, wo er sie haben sollte.
Ja, ich kann noch mal kurz erläutern. Am Ende vom Q1 war es, Q1, ne?
Q1, ja.
Ja, am Ende vom Q1 ist Gasly kurz vor Colapinto in den Notausgang gefahren und ist da für einen kurzen Moment stehen geblieben. Währenddessen ist dann Colapinto allerdings auch die Gerade runter und war vermutlich dadurch abgelenkt, dass sein Teamkollege da steht und hat aus irgendeinem Grund das Auto in die Wand gesenkt.
Ja, hat das Auto in die Wand gedonnert. Der Blick von Flavio Briatore, der sprach Bände. Er musste wahrscheinlich genauso, hat auch ein paar Tränchen in den Augen gehabt, aber eher vor Wut vermutlich. Aus seiner Sicht, sein Satz, zumindest mal wer Lippen lesen konnte, oder manche haben versucht Lippen zu lesen, der kam zu dem Ergebnis, Flavio Briatore sprach finito.
Finito, ja.
Nur die Frage ist jetzt, ist finito, klar, es war für beide Schluss im Qualifying, Gasly schied früh raus. Ja. Colapinto, für den war auch dann Schluss, oder ist finito, was seine Zukunft bei Alpine betrifft? Denn ich habe vorhin ja schon erwähnt, Briatore hat ja vor kurzem gesagt, es wird sich zwischen Colapinto und Paul Aaron entscheiden, also wer das zweite Cockpit an der Seite von Gasly im nächsten Jahr bekommt. Gemessen daran, was man von Colapinto gesehen hat, müsste man eigentlich das finito so deuten, dass nach Abu Dhabi finito ist.
Ja, schon, obwohl ich glaube, dass in dem genauen Moment, glaube ich, war das finito eher darauf bezogen, dass jetzt halt im Qualifying vorbei ist.
Aber dieser Blick, aber ja, das, hast du diesen entsetzten Blick von Flavio Briatore?
Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich wäre auch entsetzt, wenn der aus irgendeinem unerklärlichen Grund da in die Wand segelt. Und das ja auch nicht zum ersten Mal. Nee, ich kann das schon verstehen. Dass der da nach der Saison nicht mehr drin sitzt, ist da, glaube ich, klar. Also,
aber wie kommt dann Briatore auf die Idee, überhaupt Colapinto noch in die Auswahl mit einzubeziehen?
Meine Vermutung, ich verstehe es auch nicht. Die einzige logische Erklärung ist ja, dass er im Paul Aaron noch weniger Talent sieht. Also,
naja, er hat ja auch gesagt, mehr gibt der Fahrermarkt nicht her. Das sind ja so seine Aussage gewesen, wo ich mir dann in dem Moment gedacht habe, oh, lass das bloß kein Mick Schumacher-Fan hören. Oh, da würden wahrscheinlich einige ganz böse sein, die dann sagen, wahrscheinlich wieder so nach dem alten Schema, oh, alter, weiser Mann und so weiter, was dann immer an dieser Stelle kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also jetzt lass uns mal kurz überlegen, gibt es denn wirklich niemanden auf dem Fahrermarkt, der mehr Talent hat, und das kann ja nicht so schwer sein, als Franco Colapinto?
Drugovic, meine so. Worte. Ja, Drugovic hätten wir im Angebot. Aaron glaube ich eigentlich auch, dass der durchaus was liefern kann. Ich meine, der ist letztes Jahr in der Formel 2 eine super Saison gefahren, auch wenn es nicht für den Titel gereicht hat. Der war aber auch im unterlegenen Team, muss man dazu sagen. Würde ich nichts gegen sprechen, dem mal eine Chance zu geben. Also fände ich jetzt interessanter, als den Colapinto da nochmal ein Jahr rumfahren zu lassen.
Wobei Briatore wahrscheinlich langsam so ein bisschen geprägt ist auch. Ne, die Rookies, die er bisher so hatte, die haben ja alle kläglich versagt.
Ja, da muss man aber, ja, weiß ich nicht. Aber es kann ja nicht sein, dass er sich komischerweise nur Rookies ohne Talent ins Auto setzt. Das glaube ich ja auch nicht. Also dann muss er, weiß ja nicht, wie das Druckgefälle da noch innerhalb des Teams ist, aber ich glaube, es ist nicht angenehm, unter Flavio Briatore im Team zu fahren. Und ich.
Ja, Pierre Gasly kriegt es ja weitestgehend auch
noch. Pierre Gasly ist aber auch ein paar Jahre älter und hat schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Deckel, und er wurde damals schon von Red Bull gedemütigt. Ich glaube, der kennt es schon.
Deswegen wäre ja meine Frage, welcher erfahrene Formel-1-Pilot käme denn in Frage? Also lassen wir mal die Rookies außen vor, sondern wirklich einer, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Und komm mir nicht mit Schumacher.
Nee, den zähle ich jetzt auch gar nicht darunter. Schumacher spielt für mich in der Formel 1 keine Rolle mehr. Den bringe ich da garantiert nicht aufs Tablett. Ja, wen willst du da jetzt reinholen? Den Ricardo will nicht mehr. Das ist auch okay, der ist vorbei.
Da hat sich äußerlich interessant verändert, muss man sagen.
Ja, aber er hat gesagt, er fühlt sich wohl so. Ist ja okay.
Ich glaube, er meditiert jetzt. Er meditiert und ist jetzt so ein bisschen spirituell veranlagt.
Ja,
gut.
Ja, wenn ihm das hilft. Er hat ja auch selber mit mentalen Schwierigkeiten, vor allem in der McLaren-Zeit, gekämpft. Wenn es ihm jetzt gut geht und alles drum und dran, das ist doch die Hauptsache. Aber der kommt nicht mehr zurück, das ist auf jeden Fall vom Tisch. Wen hast du dann theoretisch gesehen noch, der erfahren ist und wo ich mir vorstellen könnte, dass er nochmal einsteigen würde? Und du wirst mich jetzt für total bekloppt erklären und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Das ist aber der einzige Name, der mir gerade einfällt. Kevin Magnussen. Der würde da einsteigen, das sage ich dir.
Ich habe heute noch was vor, ne? War schön. Mhm. Kevin Magnussen.
Ich sag nicht, aber wenn du jetzt auf erfahrene Fahrer gehst, der hat Erfahrung, da hört es auch wieder auf, aber das ist ein Kandidat, wo ich mir denke, wenn er, der ist doch, ist er nicht bei BMW irgendwas?
Ja, eben, genau, irgendwas mit BMW. Ja.
Ich glaube, wenn der einen Anruf kriegen würde, ich glaube nicht, dass er Nein sagen würde.
Nee, das ist zu absurd. Also Kevin Magnussen, da muss was Besseres jetzt her.
Nee, ich sag doch nur, dass es eine Option ist. Ich halte es nicht für realistisch. Ich sage von seiner Seite aus. Es gibt doch nichts. Das ist doch der Punkt, den ich versuche zu machen. Und wenn ich jetzt mit so skurrilen Dingern um die Ecke komme, dann ist das doch Beweis genug dafür, dass es keine vernünftige Option gibt.
Ich kann es noch toppen. Ja. Wer mir so ganz spontan einfällt, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Fuhr auch für Red Bull. Hatte auch, sagen wir mal so, nicht unbedingt die einfachste Zeit.
Nein.
Ist heute immer noch im Formel 1 Kosmos unterwegs, nur halt nicht mehr auf der Fahrerseite. Ich meine nicht Sebastian Vettel.
Nee, das war klar. Nicht der einfachste. Der fährt nicht aktiv.
Er fährt schon lange nicht mehr aktiv.
Boah, Red Bull.
Ist aber heute immer noch in Form. Du siehst den immer noch.
Du redest jetzt aber nicht von Daniel Kiewert, oder? Wen vergesse ich denn gerade?
Wer ist Manager von Oscar Piastri?
Ach, du meinst Mark Webber. Nee, das ist so absurd. Der Name ist mir in den Kopf gekommen, aber ich habe ihn dann in meinem Gehirn schon wieder abgewunken.
Oder David Coulthard, den siehst du auch noch bei den Interviews als stellenweise. Oder Nico Rosberg, gut, der will ja nicht mehr.
Wenn der tatsächlich an Coulthard habe ich auch noch gedacht. Und dann war ich so, nee.
Ja, komm, wir müssen die Altersgrenze in der Formel 1 einfach neu definieren. Das fing mit Fernando Alonso ja schon an. Mit seinen zarten 44 Jahren. Und ich weiß nicht, wie alt Mark Webber ist. Vielleicht kann Daniel mal gucken, wie alt Mark Webber ist und David Coulthard. Ja, Ricardo will ich nicht wissen. David Coulthard und Mark Webber, die müssen doch auch schon über der 50 sein, vermutlich.
Mark Webber ist 49.
Ah, siehste, wäre doch noch geeignet.
Und David Coulthard ist 54.
Ah ja, komm, ist doch gar nichts. Wäre doch auch eine schöne Idee, oder?
Ja, nee, aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, den wir jetzt mit diesem Quatsch hier bewiesen haben. Es gibt keine wirklichen Optionen.
Soll er einfach selber fahren, der Flavio? Ist doch alt genug und erfahren genug.
Ja, genau. Nee, also der Einzige, den ich wirklich als interessante Option sehe, ist Drugovic. Aber da frage ich mich, ob der sich das antun will. Ja.
Gut, bevor wir da zu lange jetzt darüber zu philosophieren wissen, lass uns mal über einen anderen, ich weiß gar nicht mehr, was ich über Nico Hülkenberg noch sagen soll, muss ich sagen, weil seit Silverstone, ne, also ich finde es interessant, also ganz Deutschland, vielleicht sogar die halbe Welt hat gejubelt, als er es aufs Podium geschafft hat nach 249 Grand Prix, Es war ja wirklich mal so, du hast ja auch schon viel dazu gesagt zu dem Thema. Wir alle haben das schon getan. Du merkst, wenn du ihn bei den Interviews beobachtest, er weiß ja schon selber nicht mehr, was er sagen soll.
Nee, gibt ja auch nichts mehr zu sagen. Also ich kann auch selber nichts mehr zu sagen. Läuft halt nicht. Er ist halt gerade einer der schwächsten Fahrer im Feld, jetzt momentan.
Aber war einer der besten Qualifier, ne? Das muss man ja auch nochmal verstehen.
Ja, das ist aber irgendwie gerade, also ich vermute, das ist die einzige logische Erklärung, weil der Sauber ist per se kein schlechtes Qualifying-Auto, der Bortolito kriegt es ja in der Regel hin, dass er sich einfach nicht zu 100% wohlfühlt. Anders kannst du dir das nicht erklären. Oder er ist in seinem Mindset irgendwie gerade einfach nicht da, wo er sein soll. Weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Wenn nicht mal er selber das weiß, wie sollen wir das wissen? Jetzt mal blöd gesagt.
Schön, dann gehen wir zu Fernando Alonso gleich über. Weil mehr zu sagen gibt es an der Stelle nicht. Meine Vermutung ist, das wird nächstes Mal in Singapur auch nicht arg viel besser aussehen.
Nee, unwahrscheinlich.
Ich glaube, wir müssen wieder ein Interview machen mit Sauber, oder? Wir müssen nochmal BRC nachfragen, was da los ist. Oder vielleicht endlich auch mal mit Nico sprechen. Da muss ich auch nochmal nachhaken, wie es da aussieht. Dann könnte ich ihn ja auch mal fragen, was da los ist.
Ja.
Fernando Alonso, ja, unser Küken im Formel-1-Grid. Na, kann man ja sagen, unser Küken, also quasi andersrum betrachtet, der Dienstälteste mit 44 Jahren. Nächstes Jahr, da gab es auch von ihm ja auch interessante Aussagen, die man auch erstmal verstehen muss. Wenn man länger drüber nachdenkt, könnte man sie nachvollziehen. Er hat ja noch einen Vertrag für nächstes Jahr, dann läuft sein Vertrag aus.
Richtig, ja.
Und die große Frage, hast du, glaube ich, ja auch schon, wie heißt der
Pedro
Kollege?
Pedro de la Rosa gestellt.
Pedro de la Rosa ja auch schon gefragt, ob Fernando Alonso dann über 2026 hinaus noch fährt. Er hat, glaube ich, gesagt, er wird es sich wünschen, dass er den
Er weiß es nicht,
wird.
Aber er würde es sich wünschen, ja.
Genau,
er hat gesagt,
richtig.
Das überlegt ganz allein Fernando.
Wer das übrigens verpasst hat, das Interview mit Pedro de la Rosa gibt es hier bei Champion in voller Länge. Ja. Aber warum reden wir darüber? Weil er, also Fernando Alonso, jetzt kürzlich selber wieder angesprochen wurde auf seine Zukunft. Und er, ich zitiere auch mal, es hängt davon ab, wie ich mich nächstes Jahr fühle, körperlich und mental. Gut, so weit, so gut, nichts Besonderes. Ich habe im Moment keine klare Vorstellung, das unterschreibe ich sofort, weil es natürlich davon abhängt, wie es nächstes Jahr läuft. Aber dann, wenn das Auto gut läuft, ist es wahrscheinlich mein letztes Jahr, und was jetzt nicht mehr draufsteht, was er ergänzend gesagt hat, sollte es eben nicht gut laufen, dann würde er vielleicht noch mal ein Jahr dranhängen.
Verlängern, ja. Er will halt einen Clean Cut.
Er will ein positives Ende haben.
Ja, das ist auch, das würde ich ihm auch von größtem Herzen wünschen, dass er nach all diesen Jahren, und man kann es nicht abstreiten, seine Jahre waren Ups and Downs, es war eine turbulente Achterbahnfahrt bisher. Nee, ich fände es geil, wenn er jetzt einfach vielleicht wenigstens nochmal mit einem Sieg aus der Formel 1 rausgehen kann. Das fände ich schön, das würde ich mir auch für ihn wünschen. Ich fände es schade, wenn er jetzt als Hinterbänkler irgendwann still und heimlich, also still und heimlich kann er nicht ausscheiden, weil Alonso ist nicht still und heimlich, der ist schon so lange dabei und wenn er geht, dann schlägt es Wellen. Aber ich würde mir doch einfach wenigstens nochmal eine Trophäe für ihn wünschen, bevor er das Feld verlässt und wegen mir auch gern erst übernächstes Jahr, weil ich finde es halt auch irgendwie, ich sehe das mit so einem gewissen Humor, dass er in seinem Alter immer noch da rumfährt. Der ist ja schon gefahren, da war ich noch nicht mal geboren. Also,
ja. Ist Weltmeister geworden, da warst du noch relativ klein.
Zwei und drei war ich.
Süß, ja. Das zeigt mir aber auch, wie alt ich mittlerweile schon bin. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Du bist Jahrgang 2003, das heißt, du hast ja Michael Schumachers Ende, also quasi seine goldene Ära bei Ferrari ja nicht aktiv miterlebt,
nee.
mit einem Jahr, ein bisschen jung.
Ja, aber auch, ja, nimmst du nicht so viel mit, gell?
Genau, ja gut, das Erinnerungsvermögen wahrscheinlich. Gibt es irgendwas, woran du dich als Baby noch erinnern kannst? Oder 1-2-Jährige? Weil manchmal tatsächlich so eine, also ich wüsste jetzt so eine Sache, aber da war ich jetzt kein Baby oder so, aber war ich sehr jung. Also manchmal passiert
das. Ich könnte es jetzt nicht betiteln. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also.
Genau, aber jedenfalls Fakt, Fernando Alonso ist schon sehr, sehr lange unterwegs. Und ich glaube aber, wenn man gesehen hat, 2023 war das ja, glaube ich, ne, so
da
mit den Worten von Helmut Marko zu zitieren, der grüne Red Bull. Weil es ja den Anschein hat, weil damals Dan Fellows ja zu Aston Martin gewechselt war und er offensichtlich ja ein bisschen was an Erfahrung logischerweise auch mitnehmen konnte, was sichtbar wurde dann. Und es war schon, wenn man gesehen hat, wie er in den Jahren zu kämpfen hatte davor und dann auf einmal da oben steht er und freut sich da über einen dritten Platz oder einmal auch über einen zweiten Platz.
Ja.
Und das war für ihn wie so ein Sieg. Und dieses Bild hat er schon lange nicht mehr gehabt, dass ihm da Abertausende zujubeln und ihn mitfeiern. Und unten ist seine Crew. Das war auch ein Moment, was er lange nicht mehr gehabt hat. Gemessen daran würde ich es natürlich ihm auch wünschen. Und ich glaube, wenn Nui einen guten Job macht, was ich mal so unterstelle, dass er den machen wird, in der Kombination mit Honda Power. Und Lawrence Zolder hat ja einige gute Leute von anderen Teams ja mittlerweile abgeworben. Also ich glaube, das Potenzial ist jedenfalls da. Besteht auf jeden Fall die Chance, dass man vielleicht Fernando Alonso öfter sehen kann und vielleicht fährt er auch noch einen WM-Titel. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, da wird sich der Kreis schließen, für mich zumindest mal, denn
geil.
2005, 2006, wo er Weltmeister geworden war, jeweils gegen Michael Schumacher, habe ich ihn gehasst. Ich habe Fernando Alonso gehasst, weil er Michael Schumacher ja so ein bisschen in die Rente geschickt hat, zumindest mal in seine erste Pause rein.
Ja.
Und dieses Mal, wenn es ihm gelingen würde, würde ich mich freuen. Würde ich mich wirklich von Herzen freuen.
Das wäre der Wahnsinn.
Also stell dir das mal vor, Fernando Alonso, der würde da wirklich ein paar Rennen nächstes Jahr gewinnen. 24 haben wir ja auch im nächsten Jahr. Und könnte da wirklich auch mitfighten mit wer auch immer dann vorne ist. Red Bull, Mercedes, Ferrari glaube ich jetzt nicht. So, ne? Und am Ende wird das beim letzten Rennen Abu Dhabi 2026, ne? Um dann zu sagen,
ciao Leute, ich bin raus.
Weil was könnte es Schöneres geben, ne? Vor allem auch im hohen Alter, dann ist er 45,5 dann knapp. Ja. Ne? Und dann vor allem hätte er etwas, was vor ihm, glaube ich, noch, ich weiß nicht, wer der älteste Formel-1-Fahrer war, der ein Formel 1 oder nochmal einen WM-Titel holt. Vielleicht kann da Daniel mal recherchieren. Ich glaube, das dürfte aber da nicht Fernando Alonso sein. Da gab es andere, die waren ein bisschen älter, vermute ich jetzt.
Ja, ziemlich sicher. Fangio mit 46 Jahren.
Was? Der Älteste?
Ja, also laut meiner Recherche hier, 1957 gewann er seinen vierten Titel im Alter von 46 Jahren und 41 Tagen.
Okay, Müsste er eigentlich noch mal ein Jahr dranhängen und den Titel verteidigen und dann könnte er als dienstältester Formel-1-Weltmeister dann abtreten.
Ja, wobei die
Frage wäre, wenn du merkst, die Karre ist konkurrenzfähig, ich kann Siege fahren, ich kann um die WM mitkämpfen.
Dann kitzelt es nochmal.
Ne? Also der Reiz ist nochmal, weil das Reglement, das verändert sich ja dann nicht. 2027. Es kämen höchstens ein paar Sprintrennen dazu, das haben wir gleich noch kurz. Da müsste doch die Verlockung da sein, zu sagen, okay, komm, die Karre bringt es her, ich fühle mich noch fit, ich kann es mit den ganzen Rookies aufnehmen und mit allen anderen auch, komm. Also deswegen, so unterschreiben würde ich seine Aussage jetzt nicht unbedingt, dass wenn es positiv läuft, dass er dann Tschüss sagt.
Ist jetzt auch schon öfter vorgekommen, dass Alonso nicht ganz das gemacht hat, was er sich vorgenommen hat.
Das lässt hoffen dann.
Ja, eben. Damit kann man das, glaube ich, auch ganz gut abschließen. Wir haben ja noch etwas anderes auf dem Kalender stehen, auf der Agenda. Und zwar geht es mal wieder um Ben Mohammed Sulayem. Und der hat mal wieder eine...
Umgekehrt, Mohammed Ben Sulayem, aber ja.
Mohammed Ben Sulayem, ja, ich komme mit seinem Namen nicht zurecht. Ey. Jedes Mal das Gleiche, echt.
Du kommst mit dem Namen nicht zurecht. Die meisten kommen mit ihm als Person nicht zurecht.
Ich finde ihn als Person jetzt auch nicht so... Ist jetzt für mich nicht so eine Person, die sympathisch ist, sagen wir es mal so.
Ich sag ja, es ist keine sympathische... Ja. Ich weiß nicht, wer ihn überhaupt sympathisch findet.
Ja, naja, auf jeden Fall hat er sich zum Thema Russland-GP geäußert. Das ist ja mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine 2022 ja dann, ne, das Rennen wurde dann abgesagt, es hat nicht mehr stattgefunden. Jetzt nach mehr als 3 Jahren hat er sich dazu geäußert und sagt, dass die FIA selber nicht dafür verantwortlich gewesen ist, dass der Russland-GP abgesagt wurde. Der Entscheidungsträger war wohl das Formula One Management, auch als FOM bekannt. Und ich würde ihn da auch noch mal zitieren. Um deutlich zu sein, es war das FOM, das die Entscheidung getroffen hat und hat dann im Anschluss davor gewarnt, dass der Sport ja zu sehr politisiert wird. Und auch da zitiere ich ihn: Wenn wir immer so denken, wenn wir ein Land wählen müssen, dann gehen wir nicht dahin wegen dies und jenem. Wir vermischen keine Religion und Politik. Für uns geht es um Menschen und Motorsport.
Das ist genau der springende Punkt.
Ja.
Du kannst doch kein Grand Prix in Russland abhalten, während in der Ukraine Bomben auf unschuldige Zivilisten fliegen. Und die Menschen da ums Leben kommen. Also es ist ja ein Unterschied, ne? Ob du jetzt ein Grand Prix in einem Land wie Saudi-Arabien, da
kann man auch schon drüber streiten.
Ja, natürlich, ja. Ne? Also ich sag mal, Frauenrechte zum Beispiel. Ne?
Menschenrechte generell,
aber Frauenrechte, die haben dort nicht viel zu melden, also generell in solchen Ländern.
Ja.
Das ist schon schwierig. Mit Meinungsfreiheit und Pressefreiheit auch nochmal.
Ja.
Das ist schon Grenzweite. Das ist ja schon etwas, was sehr in der Vergangenheit zu Recht kritisiert wurde. Aber es ist nochmal, ich finde, klar, man hat da schon Grenzen überschritten. Aber wenn du dann ein Grand Prix in einem Land abhältst, das tagtäglich Bomben auf Zivilisten fliegen lässt.
Nee, das kannst du nicht verantworten.
Wo wir über Völkermord sprechen, über Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also ich finde da, er hat zwar grundsätzlich recht, Politik und Sport nicht miteinander zu vermischen,
ja,
weil du in jedem Land was finden kannst, was gegen einen Austragungsort sprechen würde, aber du kannst doch nicht allen Ernstes es gutheißen oder rechtfertigen, dass da ein Land, einen souveränen Staat angreift seit 3,5 Jahren. Ein Ende ist nicht in Sicht, wie wir wissen. Und dann, guten Gewissens, reist die Menschheit nach Russland. Du musst ja schon mal Sorge haben, dass du nicht dann am Abend, ne, weil wie Putin reagiert, auf gewisse Sachen wissen wir ja auch. Also ich hätte schon mal große Skepsis, ob ich nicht am Abend in irgendeinem Bunker sitze und am nächsten Tag wirst du gehängt oder kriegst du eine Giftspritze verpasst. Also diese Aussage, also ich finde, mit dieser Aussage hat sich Bensoulayem dermaßen disqualifiziert. Das kannst du nicht schönreden.
Nee, also das finde ich auch schwierig und ich glaube auch nicht, also ich finde seine Aussage schwierig. Ich bin generell nicht so der Freund davon, Länder zu unterstützen, die wirklich aktiv Menschenrechte untergraben. Ist meiner Meinung nach nicht das, was ein Sport widerspiegeln sollte, aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt auch nicht zu groß drüber diskutieren. Ich bin kein Freund von der Aussage, ich unterschreibe das auch in keinster Weise. Und an diesem Punkt kann man auch einfach nur noch beten, dass das bei der Wahl im Dezember nicht schafft. Also, wer wirklich so an der Realität vorbeischießt manchmal. Und nee, also ich will zu dem Mann auch irgendwie eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich find's anstrengend und irgendwie jede Woche rege ich mich über irgendwas Neues bei dem auf. Es macht doch keinen Spaß mehr. Also tut mir leid.
Dann blicken wir jetzt mal auf Stefano Domenicali und seine Idee, um es mal so zu formulieren, die Nachfrage sei angeblich groß. Jedes Land oder jeder Austragungsort würde gerne ein Sprintrennen veranstalten. Ja. Und man überlege, also auf allen, also wahrscheinlich nach den Aussagen von Domenicali, wenn es nach ihm ginge, wird es wahrscheinlich überall noch einen Sprint geben.
Ja.
Ich kotze schon beim Sprintrennen, muss ich sagen. Wir haben 6 aktuell, von 3 angefangen, 2021 sind wir jetzt bei 6. Die Überlegung, die jetzt da im Raum steht, ist, dass 2027 das auf 10 erhöht werden könne oder solle. Bevor du gleich was dazu sagst, also ich habe von den Sprintrennen, wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast,
ja,
oder über
auch
das Thema, ja. Ich glaube, da muss es aber auch schon wieder gegeben haben. Ich finde die Sprintrennen absolut langweilig, null Mehrwert. Das ist noch nicht so lange her, weil da hatten wir ja die Gründe ja auch wirklich durchgekaut.
Das war letzte Woche, glaube ich, sogar.
Also, dann verweise ich auf meine Aussagen von letzter Woche. Du darfst.
Ja, also kann ich nur mitgehen. Ich muss da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich habe es letztes Mal gesagt. Ich bin offen für mehr Sprintrennen, wenn man das System reformiert, also das Format des Sprintrennens. War ja immer wieder eine Diskussion, der Reverse Grid oder sowas. Dann kann man darüber reden und dann kann man wegen mir auch 10 Sprints pro Saison machen. Kein Problem, aber jetzt in der Art, wie es ist, weiß ich nicht. Und wenn man sich jetzt dann auch den Sprintkalender für nächste Saison anguckt, brauche ich einen Sprint in Singapur? Nee. Brauche ich einen Sprint in Sandford? Eigentlich auch nicht. Machen sie wahrscheinlich auch nur, weil es das letzte Mal wird. Ja, das war meine Vermutung. Also, ihr müsst euch was einfallen lassen, macht's attraktiver und dann könnt ihr wegen mir auch in jedem Rennwochenende noch einen Sprint reinmachen. Aber so in der Form, also, ich glaube, da ist auch wieder mal ein bisschen der Blick aufs Profit gerichtet am Ende vom Tag. Also,
nicht ein bisschen, nein, es ist nur der Profit.
Ja.
Weil, was ist natürlich der Hintergedanke aus Marketing-Sicht? Wenn du mehr Sprints hast, ist ergo das Interesse vielleicht größer. Ergo, mehr Leute kaufen Tickets und damit kann man mehr einnehmen. Ganz einfache Rechnung. Ja. Aber ich finde Sprints einfach todlangweilig, muss ich sagen. Ich finde sie todlangweilig.
So wie sie jetzt sind sie nicht so spannend,
das stimmt. Nee, das definitiv nicht.
Es gab spannende Sprintrennen, aber das ist wirklich, ich kann es an einer Hand abzählen, leider Gottes. Also.
Die 30 Minuten eignen sich auch für ein Powernapping.
Das ist richtig. Aber gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt alle Themen des Tages durch. Jetzt noch ein schneller Blick auf die Challenge. Ich nehme schon mal vorweg, keine Art Punkte bekommen. Es stand 3-2. Und es steht immer noch 3-2. Es ist nichts passiert. Ja, für Timo, mein Gott.
Also sie gönnt es mir einfach jede Woche nicht.
Wieso sagst du das denn? Ich bin doch hier ganz, ich bin doch ganz ruhig. Also, ich sehe nur hier dein theatralisches Fast verbeugen. Aber Timo führt, damit es auch jeder verstanden hat.
Ich warte jede Woche auf die Anerkennung,
hat.
Die ich nicht kriege.
So. Ja, das tut mir wahnsinnig leid. Also kurz gefasst, wir haben beide ordentlich daneben gelegen mit unseren Vermutungen. Wir haben nämlich alle drei Piastri, Norris und Verstappen aufs Podium gestellt, in verschiedenen Reihenfolgen, aber recht hat am Ende so oder so keiner, weil Russell und Sainz hat keiner von uns erwartet. Aber da, das müssen wir noch erwähnen, nächste Woche keine Folge kommt, da ich leider Gottes mit Uni noch anderweitig eingebunden bin, müssen wir jetzt schon unsere Tipps für Singapur abgeben.
Oh.
Ja, also Timo, schieß los.
Was mache ich nur nächste Woche? Wahrscheinlich traurig auf meinem Balkon sitzen zu Hause, mit einem schönen Kaffee, meinen frühen Feierabend genießen. Das wollte ich gar nicht laut sagen. Ich werde trauernd auf meinem Balkon sitzen und warten, bis wir uns in 14 Tagen dann wiedersehen.
Singapur, genau.
Genau, mein Tipp nach Singapur oder für Singapur. Ich glaube jetzt einfach mal an Max Verstappen und sage, der gewinnt das Rennen.
Mhm.
Vor Lando Norris und Piastri.
Okay. Ja, ich bin da ähnlich, nicht ganz gleich. Aber mein Tipp ist tatsächlich, angesichts der Tatsache, dass der McLaren letztes Jahr auf der Strecke gut funktioniert hat und Norris in Singapur immer stark gewesen ist in den letzten Jahren, tippe ich auf einen Norris-Sieg. Dem liegt die Strecke sehr gut. Der war 23 P2, letztes Jahr P1. Ich glaube daran, dass das nochmal klappt. Ich sage aber, der Piastri, der kämpft sich irgendwie noch relativ nah dran und geht auf die 2. Und ich sage nämlich Verstappen auf der 3.
Da bist du langweilig.
Warum denn langweilig? Aber ich denke strategisch. Norris war die letzten Jahre gut, Verstappen war die letzten Jahre nicht so gut. Also packe ich ihn nicht ganz nach oben. Muss man gucken, ja, was passiert.
Ja, aber weißt du, wie willst du Punkte machen, wenn du immer nach dem gleichen Schema, du musst Risiko setzen, so wie ich.
Das nennst du doch nicht Risiko.
Max Verstappen auf die 1 ist ja wohl Risiko.
Also nach den letzten zwei Wochenenden würde ich das jetzt nicht so arg Risiko nennen.
Nee, gemessen aber an Singapur, dass es da nicht so wirklich dolle lief, ist es schon ein Risiko. Und ich freue mich dann, wenn dann in 14 Tagen es dann 6-2 für mich steht.
Das hast du letzte Woche auch schon gesagt, wollte ich nur mal dran erinnern.
Ja, konnte ich wissen, dass Carlos Sainz aufs Podium fährt. Mensch, hättest du es nicht heraufbeschworen, dann wäre es nicht so gekommen.
Ja, aber hat ja funktioniert, ne?
Ja.
Ja, verdammt.
Du bist aber zum Schluss gut. Mal noch dran mit unseren lieben Kontaktdaten. Das hat ja in der Vergangenheit immer so gut funktioniert.
Ja, genau. Wir kommen zum Ende dieser Folge. Ihr habt jetzt theoretisch gesehen 2 Wochen Zeit, uns Feedback, Vorschläge oder sonst noch was an podcast@champone.de zukommen zu lassen. So. Oder über WhatsApp an die 0821 207 11 357. Und ja, das war's auch von meiner Seite. Ich glaube, mein Hals ist auch ganz froh, wenn ich jetzt mal die Klappe halte. Ich merke, es kratzt schon.
Das denke ich mir auch.
Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch gut gehen und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Oder einfach, ihr habt auch 14 Tage Zeit, schickt einfach ein paar Halsgutzel an unsere Adresse. Im Impressum findet ihr sie. Es müssen starke sein, weil spätestens zu Folge 20 brauchen wir sie dann. Und ich brauche ja noch Zeit, damit es dann zu dir postalisch geschickt werden kann. Ja, von meiner Seite war es das auch. Ich bin jetzt zutiefst traurig, dass ich jetzt 14 Tage warten muss. Freue mich aber auf Ausgabe 11 dann in 14 Tagen. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder mit unserer News-Sendung. Geht es natürlich weiter. Und ja, dir erstmal nächste Woche viel Erfolg und danke. Glück muss man dir wahrscheinlich jetzt nicht wünschen, oder?
Nee, wird schon.
Also, dann wünschen wir viel Glück. Euch bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit und tschüss.
Ja, tschüss.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis. Champ One, der Formel 1 News-Kanal.